vielleicht bist du jetzt dann kein Geheimagent.
Aber immerhin Werber. Immerhin hast du einen Podcast.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 18.
Dreams.
So, Iris, alles auf Anfang. Los geht's.
Hey, wenn ich Anfang sage, ne?
Ja.
Dann ist das nicht einfach ein Sprachfehler, Matthias. Das
nicht?
Das ist ein Lautwandelprozess, der durch Koartikulation entsteht. Dabei handelt es sich um regressive Kontaktassimilation mit einer konsonantischen Epenthese. Ich weiß nicht, warum du das nicht weißt. Kannst du mir erklären, was ich da gerade vorgelesen habe?
Du packst hier so eine Keule aus. Deswegen, jetzt weiß ich auch, warum du wolltest, dass ich nochmal mit Anfang komme, damit du mir das antworten
das
kannst.
Das musst du doch jetzt hier nicht verraten, Matthias.
Oh, stimmt, ja. Nee, ich glaube auch wirklich, niemand hätte sonst gedacht, dass das jetzt von dir vorbereitet war. Das klang sehr spontan und sehr locker, wie du das gesagt hast.
Ja, so rede ich doch immer. Kannst du mir erklären, was ich da vorgelesen habe?
Im Prinzip hast du gesagt, dass Sprache sich entwickelt und dass man manchmal kompliziertere Aussprache, wie zum Beispiel Anfang, zu einer einfacheren Aussprache Anfang macht, weil es schneller von den Lippen geht. Das hast du kompliziert. Du hast mir das in komplierter Weise gesagt. Eigentlich hast du dir einen Freifahrtschein da geholt zum Sprechen, wie du halt willst. Scheiß drauf. Scheiß auf Regeln.
Ey, das liebe ich. Das finde ich gut.
Ja.
Hast du mir nicht mal erzählt, dass diese alten Dudes auch immer ganz komisch geredet haben?
Die alten Dudes?
Ja.
Wen meinst du jetzt?
Martin Luther und so.
Ach so, natürlich, die alten Dudes. Martin Luther. Na, klar, wen solltest du sonst meinen damit? Das stimmt, aber da gab es auch Lautverschiebungen vom Deutsch, dass er damals...
Deutsch?
Er hat zum Beispiel das nicht Deutsch genannt, sondern Deutsch.
Der hat wahrscheinlich auch einen Sprachfehler gehabt.
Das ist schon die ganze Erklärung.
Ich glaube schon.
Iris, die alten Dudes, die hatten einfach Sprachfehler.
Ach komm, das ist doch meistens auch in der Kunst so. Ich habe ja in meinem Studium auch Kunstgeschichte gehabt.
Mhm.
Und dann redest du da stundenlang über irgendein Bild, was der vermeintliche Künstler da wohl gemeint haben könnte.
Und dabei war es einfach ein Fehler, meinst du?
Ja, voll oft.
Ich habe gehört, dass die französische Küche zum großen Bestandteil aus Fehlern besteht, die als exquisit verkauft werden. Zum Beispiel Schimmelkäse. Dass das dann als veredelter Schimmel, es ist Edelschimmel, ja? Die haben einfach...
Ey, ich glaube zum Beispiel beim Schimmelkäse, ne?
Ja, ja.
Da war bestimmt ein Typ aus einfachen Verhältnissen,
ja.
Und der hat die Reichen gehasst. Und dann hat er sich gedacht, mon Dieu, ich werde... Ich werde den jetzt verschimmelten Käse geben, diesen Schweinen, diesen reichen Schweinen. Und die haben es gefeiert. Und bis heute essen die Reichen schimmeliges Zeugs. Die mögen doch auch so komisches Schimmelfleisch.
Auch irgendein Edelschimmel.
Ja, das ist irgendwie so ein Rindfleisch, was dann irgendwie so monatelang schimmelt. Und dann essen die das als Delikatesse.
Ja. Entweder war es jemand aus dem einfachen Volk, der die Reichen gehasst hat, oder eine ganz frühe Form von Werbeagentur, Iris. Das ist ja auch Storytelling wieder. Den Scheiß als was Feines verkauft. Bei uns in der Branche nennt man das dann Premium.
Stimmt.
Also es heißt nicht mehr Delikatesse, Delicieux, sondern jetzt Premium.
Wir haben das doch ganz oft gehabt, Matthias, zum Beispiel bei irgendwelchen Geräten.
Ja.
Wenn dann der Kunde uns gesagt hat, ja Mist, also der Wettbewerber, der bietet es viel billiger an und eigentlich kann das Gerät mal ganz unter uns, genau, lass mal Premium davor schreiben.
Genau.
Und dann einfach 100 Euro mehr verlangen.
Seid skeptisch, wenn ihr irgendwo Premium verkauft bekommt, als besonderes Argument dafür, dass ihr das kaufen sollt. Genauso wie Delikatessen. Es ist meistens irgendein verschimmelter Dreck. Noch eine Warnung im Anschluss an die Warnung, die ich letzte Folge schon gegeben habe. Dieses Fake-Profil, das von mir angelegt wurde. Matthias Renger _private7. Ich habe ja gedacht, das wäre ein Mensch, der sich da wirklich Gedanken macht. Ne?
Mhm.
Ist kein Mensch. Der Paul Bukowski. An der Stelle übrigens eine Empfehlung. ihm zu folgen.
Machen wir das auch wie in anderen Podcasts, dass wir jetzt sagen, liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße an Paul. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ich bin ein großer Fan von Paul.
Ich auch. Der schreibt echt tolle Bücher.
Der hat einfach einen sehr guten Humor. Ja. Also auch an alle, wenn ihr mal Lust habt, einen anderen guten Account zu folgen auf Instagram. Paul Bukowski.
Ja, und er hat mir diese Sprachnachricht hier geschickt.
Guten Tag, hier ist Paul Bukowski -07. Ich wollte kurz sagen, ich höre eure aktuelle Folge Struggles und da warnst du am Anfang vor dem Fake-Account. Das ist wahrscheinlich ein Bot, das können die mittlerweile. Kannst du direkt melden, dass es ein Bot ist und dann verschwindet der relativ schnell wieder. Die durchbrowsen quasi alles, suchen nach Profilen mit relativ vielen Followern oder aus deren Profiltext irgendwie herausgeht, dass das Leute sind, die irgendwas Öffentliches machen. Und dann generiert das so einen Standardtext. Deswegen erklärt sich auch dieser Wechsel vom Duzen zum Siezen, weil das oft so Bots sind, die das irgendwie nicht so können. Jo, ansonsten freue ich mich auf die Folge. Tschüss. Schöne Grüße unbekannterweise. So persönlich meine ich.
Ich habe keinen Bot. Ich habe mal gerade nach Iris Gaffritsch geguckt.
Möchtest du einen haben?
Ich hätte voll gern ein paar Fake-Accounts oder irgendwie sowas, damit auch mal irgendwie ein bisschen Trubel ist. Ich habe das alles gar nicht.
Weißt du, was ich wirklich fantastisch finde?
Hm?
Dass so ein Bot intelligent genug ist, um sich auf die Suche zu machen nach Accounts, auf denen gerade viel los ist oder so, wo viel Wachstum ist und viel Interaktion unter Postings ist. Das kriegt er hin. Aber dann in Privatnachrichten, die er schreibt, kriegt es nicht hin, Duzen und Siezen ordentlich durchzuziehen.
Aber es ist eigentlich voll krass, weil die Bots sind ja dann darauf aus, wer ist naiv genug?
Mhm.
Wen kann ich jetzt bescheißen?
Wer antwortet mir? Und dann haben sie vielleicht, ich weiß es nicht, wie es weitergegangen wäre dann bei Carmen, die mich davor gewarnt hat, dass es das gibt. Wenn sie darauf reingefallen wäre quasi, ob dieser Bot dann ein Skript durchgezogen hätte und ihr Premium-Produkte mit Schimmel verkauft hätte. Oder ob sie dann gesammelt worden wäre, irgendwo in der Liste vermerkt worden wäre, wo Accounts gesammelt werden, die auf alles reinfallen oder so. Keine Ahnung.
Ich habe eher immer solche Influencer-Anfragen, wo ich einfach schon direkt denke, das ist einfach totaler Fake. Also jetzt hatte ich die Woche eine Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, eine eigene Marke rauszubringen. Und dann gucke ich mir das Profil an und sehe, okay, 2 Follower. Nein, dass ich Hauptinfluencer für einen Jahresvertrag werden sollte, für irgendeine Brand oder so. Und dann weißt du einfach, das stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch.
Oh Gott, Iris, wie viele seriöse Anfragen hast du da schon abgesagt?
Ich habe tatsächlich schon mal ein paar seriöse abgesagt, die dann nochmal per E-Mail geschrieben haben, weil ich mir gedacht habe, das ist doch Quatsch, weil die Anfrage so komisch war.
Stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich mit einem Jahresvertrag Haupttestimonial für Schimmelkäse oder so.
Ich würde es machen. Ich wäre mal fast Werbeikone für ein Altenheim geworden.
Der Kunde hat sich das sehr gewünscht, ne?
Ja. Bis heute nagt das an mir. Also ich
und an dem Kunden. Dass das nicht zustande kam.
Ich wäre schon gerne irgendwie Model für Altenheime oder für irgendwie sowas. Das wäre total cool.
Das ist ein Satz, mit dem man dich zitieren wird. Ich wäre gerne Model für Altenheime.
Ja.
Iris Gaffritsch.
Das wäre total cool. Oder ich wäre gern sowas wie eine schlechte Schauspielerin in so einer, also in wirklich so einer ganz schlechten Soap. So eine Telenovela. Weißt du noch, Verliebt in Berlin?
Nee, weiß ich nicht, habe ich nie gesehen. Aber ich weiß.
Das war so schlecht. Hallo, natürlich würde ich dafür die Hauptrolle spielen wollen.
Okay, dann würde ich sagen, wir haben schon mal deinen ersten Lebenstraum und gehen ins Thema.
Das Thema.
Dreams. Werbung. Mir gefällt es nicht, wie sich das mit HelloFresh weiterentwickelt.
So willst du eine Werbung für HelloFresh anfangen.
Du hast immer für uns beide gekocht.
Ja, das hört doch nicht auf.
Ich habe mich 2-mal die Woche auf HelloFresh gefreut. Jetzt verreise ich.
Ja.
Und jetzt hast du ganz bewusst für dich alleine genau da HelloFresh bestellt.
Ja, aber etwas, das du nicht so gerne mitessen würdest. Du magst ja nicht so gerne Fisch und Meeresfrüchte.
Was gibt's?
Es gibt asiatisch glasierten Seelachs auf Sesamreis mit Karottensalat.
Ich mag Seelachs.
Echt?
Ja, weil das ein Fisch ist, der nicht nach Fisch schmeckt.
Okay, das ist ein gutes Kriterium für Gerichte.
Ja.
Ich habe neben den leckeren Gerichten noch was diese Woche erlebt, wo ich gedacht habe, das muss ich doch erzählen in der Werbung. Die Nachbarin war total beeindruckt davon. Es wurde bei ihr ein HelloFresh-Paket abgegeben, weil wir gerade in der Stadt unterwegs waren. Und ich wurde halt angerufen, mir wurde das gesagt.
Die rufen dich an?
Ja.
Krass.
Und siehst du, genau so hat die Nachbarin auch reagiert. Die war richtig beeindruckt.
Ja, na klar. Das sind wir in Berlin nicht gewohnt, so ein Service. Also wie immer können wir euch HelloFresh sehr ans Herz legen. Die Boxen beinhalten frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten Erzeugern und die Produkte kommen in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral.
Außerdem schmeckt's gut. Wir haben einen Code für euch und zwar HFCoupleOff, alles groß geschrieben, HFCoupleOff. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Hallo ihr beiden. Ich habe jetzt kurz überlegt, was mir zum Thema Träume einfällt und da ist mir aufgefallen, dass ich es für mich selbst gar nicht so einfach finde, herauszufinden, welche Träume realistisch sind und welche immer Träume bleiben werden. Dann fällt mir noch sehr schwer, sozusagen zu entscheiden, soll ich diesem Traum folgen oder nicht. Ich habe diesen Monat angefangen, Medizin zu studieren und bin schon 34 und hätte niemals gedacht, dass das passieren wird. Und jetzt bin ich sehr froh darum. Ja, mal sehen, was ihr dazu sagt.
Genau während wir gerade eine kurze Pause gemacht haben, bevor du jetzt das abgespielt hast, da hat jemand eine Story gemacht und eine ältere Folge von uns zitiert. Die Folge Fails. Da habe ich doch am Schluss von Sisyphos erzählt. Die Interpretation von Sartre. Und da fiel dieser Satz, der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz zu füllen. Zeitlich passt das perfekt dazu, dass wir jetzt gerade diese Sprachnachricht für die neue Folge einspielen. Wenn jemand einen Traum hat, was auch immer der große Traum ist, und er nicht weiß, ob es sich lohnt, diesen Traum wirklich mit voller Konsequenz zu verfolgen, selbst wenn es nicht klappen sollte am Ende, lohnt es sich.
Wäre so die erste Antwort. Es ist eine gute Geschichte.
Ja.
Mit 34 nochmal ein Medizinstudium anzufangen. Und die sind ja oft sehr lang, ne? Ich glaube, so ein Medizinstudium bist du
60 komplett Jahre studiert man das. Ja.
Aber es ist schon irgendwie 8 Jahre oder sowas.
Ach, weißt du was? Da reichen auch 6 YouTube-Videos. Ganz im Ernst. Das haben wir doch jetzt gesehen. Wie schnell man ein Medizinstudium absolvieren kann,
ja,
wenn man denn will.
Wir haben vor allen Dingen sehr viele Virologen.
Ja, inzwischen. Epidemiologen. Ja. Nahostkonflikt-Experten, das ging auch zack, 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 zack. Wir empfehlen YouTube für die ganz großen Träume.
Nee, aber jetzt mal die Sprachnachricht.
Ja.
Ne? Er sagt ja, welche Träume sind realistisch und welche nicht.
Ja.
Hast du eine Antwort darauf?
Ich hatte eine Menge unrealistische Träume, die ich aber während ich sie hatte sehr ernst genommen habe und ihnen auch wirklich hinterhergelaufen bin in meinem Leben. Vor allem früher, also in der Pubertät und so. Da habe ich immer mit einer ganz großen Ernsthaftigkeit meinen Traum verfolgt und formuliert, dass ich mal Geheimagent werden will oder so. Ich habe das so ernst genommen, dass meine Mutter sich richtig Sorgen gemacht hat, dass ich das durchziehen könnte.
Ey, aber du wärst ein fabelhafter Geheimagent, finde ich.
Meinst du? Ich glaube nicht, ich habe zu viel Mitteilungsbedürfnis. Ich könnte kein Geheimnis für mich bewahren. Ich würde einen Podcast machen und darin dann erzählen, wie es funktioniert.
Das ist sehr, sehr schön, Matthias, was du hier gerade abziehst, aber ich kenne dich ja sehr gut. Und ich weiß, dass du ein paar Geheimnisse hast, auch von mir, die ich schon längst herausgefunden habe.
Iris, den Trick kenne ich von dir mittlerweile. Den hast du schon ein paar Mal bei mir versucht. Du sagst das, wenn ich dann frage, was denn? Was weißt du denn über mich, wovon ich glaube, dass du es nicht wüsstest? Dann kommt nie eine Antwort. Das ist einfach, du legst so einen Köder aus und guckst.
Ey, aber es hat so oft funktioniert.
Aber doch noch nie bei mir, oder?
Doch, natürlich.
Bin ich dann so blöd, dass ich sage, was meinst du? Redest du davon, dass ich heimlich masturbiert habe? Und verrate mich dadurch.
Im nächsten Schritt weine ich ja dann manchmal und dann hast du so viel Mitleid mit mir, dass ich dich dann weichklopfen kann und dann kriege ich es raus.
Du kannst absichtlich weinen?
Nein.
Ich glaube, ich weiß, wer von uns beiden geeigneter wäre als Geheimagent.
Nein.
Oder als Trash-Soap-Star, Telenovela.
Ey, das könnte ich so gut. Das wäre grandios. Können wir nicht eine Telenovela machen oder so?
Ich glaube,
ich hätte so viel Spaß dabei.
Wir können einen auf TikTok machen, Iris.
Ja.
Aber was fasziniert dich daran? Komm, wir verbinden die Antwort, die du mir jetzt darauf gibst, auch mit einer Antwort auf die Frage, wie kann man realistische von unrealistischen Träumen gut unterscheiden und damit umgehen? Erstens, warum hast du das nie wirklich verfolgt? Und zweitens, was fasziniert dich daran? War das ein unrealistischer Traum für dich?
Telenovela-Star zu werden?
Ja.
Also, ich gehe jetzt erstmal auf die Antwort der Frage ein. Okay. Ne? Mhm. Also, ich glaube, es gibt keine unrealistischen Träume.
Warum nicht?
Weil alles, was ich jetzt so in den letzten 20 Jahren für mich so mitgenommen habe, war, dass ich immer in einem Umfeld bin und dieses Umfeld sagt mir, das ist doch voll unrealistisch.
Mhm.
Und dann kämpfe ich mich da raus und dann wird es plötzlich realistisch, was erst so unrealistisch erschien. Und dann auf einmal ist das nächste Umfeld da und das sagt mir wieder, oh, das ist doch voll unrealistisch. Man kann sich so nach oben arbeiten.
Ja.
Wenn ich mir selber sage, ein Traum ist unrealistisch, dann will ich den ja gar nicht. Wenn ich jetzt wirklich sage, total irre, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ins All fliegen,
ja,
dann werde ich bestimmte Wege gehen, dass es vielleicht doch irgendwann mal möglich ist, dass ich ins All fliegen kann.
Es ist interessant, dass du das als Beispiel bringst, weil ja wirklich von vielen Kindern auch der Traum ist, mal Astronaut zu werden oder Astronautin.
Also meiner ist es nicht. Ich will zum Beispiel auf gar keinen Fall ins All. Ich hätte wahnsinnig Panik davor.
Meiner auch nicht, aber jetzt mal im Ernst, mit realistischem Traum ist das ein gutes Beispiel, weil was, wenn dein Körper dazu einfach Nein sagt? Du machst diesen Zentrifugentest und das Ergebnis ist, du solltest das nicht tun. Du überlebst das.
Und was ist, wenn du jetzt checkst, okay, mein Körper kann das nicht und weil mein Körper das nicht kann, muss ich jetzt irgendwas anderes von der Technik verändern, dass selbst Menschen wie ich ins All fliegen können? Und dann auf einmal, zack, 30 Jahre später bist du im All.
Weil die Raketen langsamer hochgehen und dich nicht so, die G-Kräfte nicht so auf dich einwirken. Weil du mit einem Heißluftballon ins All schweben kannst. Iris.
Jetzt lachst du noch.
Ja, jetzt lache ich noch. Und jetzt, wenn wir die Folge fertig aufgenommen haben, machst du dich an den Plan. Und aber guck mal, zum Beispiel mit Geheimagent, das ist ähnlich. Der Grund, warum ich irgendwann, als ich älter wurde, gemerkt habe, okay, nein, das werde ich nicht packen, ist doch, dass die Hürden, die dir im Weg stehen, wirklich heftig sein können. Also so, dass du auch keinen Bock hast, sie zu nehmen, dass du abgeschreckt wirst davon, sie zu nehmen.
Aber jetzt, schau mal, vielleicht bist du jetzt dann kein Geheimagent.
Aber immerhin Werber. Immerhin hast du einen Podcast. Sie sind kein König geworden, aber hey, sie arbeiten immerhin bei Burger King.
Hey, du kannst aber ein Geheimagent spielen. Und dann spielst du halt manchmal als Schauspieler ein Geheimagent.
Iris, genau was du gerade sagst, habe ich geschrieben bei meiner Begründung, warum ich Schauspiel studieren will. Das war gefordert an der Theaterakademie, dass man auch ein Schreiben aufsetzt, in dem man begründet, warum man das will, warum man diesen Beruf will. Und habe ich genau das gesagt. Ich habe in meiner einen Lebensspanne zu wenig Zeit, um alle meine Träume zu leben. Aber als Schauspieler kann ich habe das so formuliert, ich kann heute einen Kinderschänder und morgen einen Feuerwehrmann spielen. Das war meine Formulierung. Mir ist nicht aufgefallen, dass es danach klingt, dass Kinderschänder ein Lebenstraum ist von mir. Was nicht der Fall ist. Es ging mir darum, natürlich eine Figur mit krassen Abgründen zu spielen. So, ich versuche mal noch eine andere Antwort darauf zu geben, wenn es wirklich Leute gibt. Ich hatte das nie so richtig, dass es mir schwer fiel zu unterscheiden, ob mein Traum, den ich habe, überhaupt realistisch ist und ich den wirklich erreichen könnte. Zumindest hatte ich das nicht ab einem Alter von Anfang 20 mehr, vorher schon. Dann wäre jetzt mein Tipp, prozessorientiert daran zu gehen, statt zielorientiert, ergebnisorientiert. Ein Ergebnis, das sich möglicherweise unrealistisch anfühlt, dann überprüfe ich es mit dem Prozess, wie sähe der Weg dahin denn genau aus? Und je detaillierter und genauer ich diesen Weg dahin für mich schon beschreiben und planen kann, desto weniger muss ich daran zweifeln, ob mein Traum realistisch ist. Oder im Umkehrschluss, umso sicherer kann ich sein, dass mein Traum wirklich unrealistisch ist, wenn ich merke, ja okay, der Weg dahin, der ist von so vielen fast schon Unmöglichkeiten geprägt. Das kriege ich doch gar nicht hin.
Die Frage ist ja auch, warum denkt man, ein Traum sei unrealistisch?
Mhm.
Ich hatte zum Beispiel eine Sprachnachricht von einer anderen. Sie hatte gesagt, ja, realistische Träume, wann sind sie unrealistisch? Und sie würde ja eigentlich gerne so eine Farm haben und würde da auf so einem Bauernhof leben. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch kein unrealistischer Traum.
Ja.
Das ist absolut umsetzbar. Und dann muss man sich eher fragen, warum denkt man selber, das ist unrealistisch?
Ich habe sogar ein Beispiel aus meinem Leben. Ich hatte einen Traum, den ich Ende 20 oft auch erzählt habe.
Mhm.
Nämlich, dass ich meinen 40. Geburtstag auf offenem Meer feiern will, auf meinem eigenen Segelschiff. Dass ich bis dahin segeln gelernt habe und dass ich eben nicht mit Fremden, ja, mit irgendeinem Skipper, der das Ding dann fährt und vielleicht mag ich den gar nicht und vielleicht stört der mich und stört mich die Anwesenheit der anderen. Mir ging es um die Einsamkeit dabei. Einsamkeit ist das falsche Wort. Mir ging es darum, alleine sein zu können und in den Sternenhimmel zu gucken. Ohne künstliche Lichtquelle weit und breit, weil dadurch immer, wenn ich in der Stadt bin und hoch in die Sterne gucke, dann kann ich sie nicht alle sehen. Was für ein unfassbarer Anblick der Sternenhimmel ist, wenn du kein künstliches Licht weit und breit hast. Mittlerweile, jetzt habe ich nur noch ein paar Jahre.
Was ist das mit euch Männern? Ich kenne mittlerweile so viele Typen, die ein Boot haben.
Mhm.
Was ist das hier momentan?
Ich glaube, das ist nicht momentan, Iris. Das ist auch schon lange. Das
sind okay, dann bin ich einfach jetzt in einer anderen Schicht oder keine Ahnung was. Aber es ist unfassbar. Die ganze Zeit erzählt mir irgendjemand, ja, ich habe mir ein Boot gekauft. Ja, ich bin jetzt hier und jetzt kommst du mit deinem Segeltraum an.
Aber Iris, kack mir doch nicht jetzt auf meinen Traum.
Und dann kommt die ganze Zeit diese, dass ich dann auch mal alleine sein kann und mir die Sterne anschaue. Eine unglaubliche Aussicht auf Sterne habe, die ich einfach so in meinem Leben sonst nicht habe, in der Stadt, in Berlin-Mitte, wo ich lebe.
Ja, jetzt kann ich auch sagen, warum ich diesen Traum mittlerweile für unrealistisch halte. Ich bin mit Iris zusammen. Die kackt mir so auf meine großen Lebensträume, dass ich sie für albern halte und für ein Klischee halte. Ich fühle mich gerade wie ein Golfer, wie so ein richtig...
Matthias, ich bin doch so auch ein Berlin-Mitte-Klischee.
Schwindender Haaransatz, Spitzbauch und so ein Schluffi und Labersack. So fühle ich mich gerade. Dadurch, wie du mit meinen Träumen umgehst. Vielen Dank.
Nein, du musst dazu stehen, Matthias.
Tue ich nicht.
Ich bin doch auch so ein Berlin-Mitte-Klischee. Guck mal, Mid-Century-Möbel. Schöner Altbau, in dem wir leben. Ich liebe es, im Café nachmittags zu sein. Ich gebe gern viel Geld für einen Kaffee und eine Brioche aus und finde, das ist ein geiler Lifestyle. So sind wir halt. Und wenn du dann auch noch ein Boot kaufen willst, ich bin dabei. Ich werde mich in dein Boot reinsetzen.
Weißt du auch selber, du wirst dich dann nicht reinsetzen.
Natürlich werde ich mich in dein Bötchen reinsetzen.
Ja, wenn ich damit irgendwo am Ufer bleibe.
Nein, ich möchte deinen Traum nicht fertig machen. Der ist auch schön.
Nee, du hast ihn gerade verglichen mit den Träumen, die sich irgendwelche wirklich, weißt du, Yuppies.
Nein, es geht nicht um Yuppies. Es ist einfach, guck mal, unsere Generation hat auch seltsame Eigenschaften. Wir müssen jetzt hier nicht nur über die Boomer und Yuppies und keine Ahnung was reden, ja?
Mhm.
Sondern es ist einfach ein Fakt, dass viele Leute in unserem Alter sich gerade ein Boot kaufen. Ja? Und ich sage ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Überhaupt nicht. Da habe ich dich ja nur ein bisschen verarscht. Aber es ist ja faszinierend, dass das so ist. Ich versuche ja auch irgendwie ein weiblicher Steve Jobs zu sein.
Aber findest du wirklich einen schwarzen Wollkragenpulli vergleichbar mit dem Traum, den Sternenhimmel zu betrachten? Guck mal, das eine ist eine Mode. Genauso wie dein Kaffee und deine Brioche und deine Mid-Century-Möbel, das sind alles Selbstausdrucksdinge.
Mhm.
Ausdruck für andere auch.
Mhm.
Dass ich die Sterne anschauen will, dass ich davon träume, ein eigenes Segelboot zu haben und in der Lage zu sein, es steuern zu können und dann raus und alleine die Sterne angucken, das ist doch kein Selbstausdruck, das ist doch kein Image-Ding.
Das stimmt. Also, um mal wieder ernst zu sein, ich finde es sogar was sehr Schönes.
Ja.
Und wenn man jetzt mal mich anschaut, du kannst dich ja genauso über mich lustig machen. Ich meine...
Mach ich aber nicht. Ich bin besser als du.
Ich habe ja auch hier eine kleine Agentur, versuche ein kreatives Leben zu führen,
okay.
Lebe in Berlin.
Deine großen Träume, darüber mache ich mich aus einem Grund nicht lustig.
Mhm.
Ich teile sie.
Ich teile auch deine Träume.
Nee, das mit dem Boot, das machst du mit. Also das ist nichts, was du teilst.
Ja, das stimmt.
Und
das
deine
mit dem
großen,
Boot interessiert mich wirklich null.
Ja, genau.
Ja.
Und deine großen Träume, die interessieren mich sehr. Die gestalte ich sogar mit aus.
Das
da
stimmt.
Füge ich was hinzu. was fügst du denn meinem Segelboot hinzu? Was bringst du denn mit an Bord?
Okay, ich sag dir, was mein Problem mit dem Segelboot ist.
Ja.
Ja? Das ist eine nette Freizeitbeschäftigung. Aber das ist doch jetzt kein richtiger Traum.
Jetzt kackst du es wieder an. Das ist keine Freizeitbeschäftigung, Iris. Das ist ein Erlebnis. Und ich meine nicht Erlebnis wie im Wort Erlebnispark.
Das ist genauso wie mit der Hochzeit. Wenn Leute sagen, oh, meine Hochzeit, das soll der allerschönste Tag in meinem Leben werden. Denk doch größer. Ein Tag? Es geht dir nur um einen Tag und um eine Hochzeit?
Okay, wieder ein
Vergleich. Eine geile Ehe.
Ja, geile Ehe, finde ich sehr gut. Habe ich mein Segelboot, dann muss ich doch nicht nur einmal an meinen 40. Geburtstag raus und Sterne gucken.
Ah, ich kenne dich, Matthias. Du machst es einmal und danach hast du wieder keinen Bock.
Oder wie mit einem Chemiebaukasten. Keinmal. Ich habe halt einfach keine Zeit dazu. Das ist auch eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, warum ich den Traum aufgegeben habe. Ich habe keine Zeit mehr, das zu lernen, bis ich 40 bin.
Natürlich hast du Zeit.
Nein.
Man hat immer für die Dinge Zeit, die man will.
Ja, aber ich kann da jetzt nicht noch segeln lernen in der
Doch, das könntest du. Du könntest segeln lernen. Doch, du könntest dir die Priorität, wenn du es wirklich willst, und darauf will ich hinaus, so wie ich dir zuhöre, du willst das gar nicht.
Okay. So, da haben wir eine Antwort. Ich schließe ihr jetzt den Kreis auf diese Frage. Unterscheide, ob dein Traum realistisch oder unrealistisch ist, daran, ob du ihn wirklich willst oder nicht. Und ich gebe dir recht. Ja, ich glaube, so sehr will ich das nicht wirklich. Dass ich mir jetzt die Zeit nehme, um segeln zu lernen, anstatt hier mit dir zu sitzen und einen Podcast zu machen.
Ich muss aber sagen, dir würde das sehr gut stehen.
Hm. Also klar, Iris. Auch wie Golfen und so, ne?
Nein, Schlaflos in Seattle, Tom Hanks. Das war mein allergrößter Crush, den ich je hatte.
Hat der ein Boot?
Der hat ein Boot, natürlich hat er ein Boot.
Das wusste ich nicht.
Ich war so verliebt in Tom Hanks. Ich glaube, dass ich dich gewählt habe, weil du halt ein bisschen was vom jungen Tom Hanks hast. Und der hat am Steg gewohnt. Ich hätte nichts dagegen, wenn es bei dir auch so wäre.
Ja, aber Iris, schau mal, was er dann alles noch gespielt hat mit Booten. Castaway. Captain Phillips hat er gespielt, dass er auf dem Boot ist und von Piraten als Geisel genommen wird. Das wäre übrigens mein größter Albtraum, wenn ich das mache.
Matthias, du wirst doch nur auf der Spree ein bisschen abhängen. Meinst du ernsthaft, es gibt Piraten auf der Spree?
Erstens.
Das ist irgendein Besoffener, der dann zu dir hochkommt, ja. Das sind die Piraten in Berlin,
mit so einer,
ja, die
du hast. Ja. Nein, ich schließe nicht aus, dass es auch Piraten auf der Spree geben wird in Zukunft. Aber zweitens, natürlich will ich mehr als raus auf die Spree. Was will ich denn auf der Spree Sterne gucken?
Na gut. Wollen wir zur nächsten Sprachnachricht?
Ich glaube, wir haben das hier fertig abgehandelt. Ja.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Mein Traum ist es auf jeden Fall, Schauspiel zu studieren oder Musical. Also falls Matthias irgendwie weiß, wie man da reinrutscht, Ich bin dabei für Tipps. Wie beende ich das jetzt? Schönen Abend noch.
Also Matthias, leg los. Ich will Telenovela-Star werden. Lina möchte auch Schauspiel studieren. Gib uns Tipps. Wie können wir unseren Lebenstraum verwirklichen?
Iris, das sind zwei so weit voneinander entfernte Berufe. Es ist wirklich wie, wenn jemand sagt, ich will Sternekoch werden. Ach, und eine Freundin von mir will bei McDonald's arbeiten. Gib uns Tipps. Das ist so unterschiedlich. Okay, aber Tipps. Wenn du in einer Telenovela arbeiten willst, gibt es eigentlich nur einen Tipp. Kontakte. Ja gut, wenn ich ehrlich bin, Schauspiel auch. Nein, bei Schauspiel erstmal nur ist zu studieren. Da gibt es noch ein paar andere Wege. Da brauchst du noch nicht unbedingt die richtigen Kontakte. Für mich war die größte Erkenntnis, die ich gleich von Anfang an hätte haben sollen, aber noch nicht hatte, es gibt einen großen Unterschied zwischen privaten Schulen und staatlichen Schulen. Die privaten Schulen kosten Geld und das Geld, das du da bezahlst, gibt dir an Unterrichtsstunden maximal die Hälfte dessen, was du an der staatlichen Schule hast. An der staatlichen Schule kannst du auch schwer einen Nebenjob noch machen. Das sind 40 Stunden oder mehr die Woche. Mhm. Und ganz viel Einzelunterricht auch. Also es gibt noch eine Menge mehr Unterschiede. Und ich, ganz wichtig ist mir, dass ich damit nicht private Schulen bashe und sage, das wird da nichts. Es gibt echt gute Leute, die auf einer privaten Schauspielschule waren. Aber rein statistisch ist das einfach seltener. Ich habe sogar den Satz damals gehört, als ich auf eine staatliche Schule kam, dass das eine Berufsgarantie ist. Und das war dann auch so. Ich konnte arbeiten und davon leben. Und an der privaten Schule, die Leute, die ich da kennengelernt habe, die arbeiten heute statistisch wenige von denen in dem Beruf und leben davon.
Aber davon leben muss man auch nochmal sagen, ne? Manche stellen sich das so vor, sie werden Schauspieler und dann haben die super viel Geld, weil sie oft gebucht werden und ein tolles Gehalt bekommen. Aber das ist ja oft gar nicht so in den ersten Jahren.
Absolut nicht. Nicht nur nicht in den ersten Jahren. Wenn wir jetzt mal nur über Deutschland sprechen, das ist hier nämlich nochmal anders. Erstens, wir sind schon das Land mit den meisten Bühnen, Theaterbühnen auf der Welt. Mhm. Das liegt an unserer Zeit mit den ganzen Fürstentümern. Flickenteppich Deutschland, ne? So viele Fürstentümer und alle hatten ein eigenes Theater und ganz viele stehen unter Denkmalschutz und müssen in Betrieb bleiben, weil das günstiger ist als nicht. Deswegen haben wir so viele. Das ändert sich auch gerade, weil die Subventionen in die Kultur in Deutschland abnehmen. Aber wir haben sehr viele Möglichkeiten, auf einer Bühne zu stehen. Da werden wir aber in den seltensten Fällen berühmt. Und wer nicht berühmt ist, der verdient damit auch nicht Unmengen an Geld. Hm. Es ist nichts, wovon man zum Beispiel gut eine Familie ernähren kann, in den meisten Fällen.
Wir können doch mal ein bisschen erzählen, was verdient man so?
Okay, wenn du ans Theater gehst, nach dem Schauspielstudium, 1.700 brutto, sage ich jetzt mal so grob ungefähr, ja, im Monat.
Ist halt nichts, ne?
Das ist nichts. Und das steigt auch nicht rasant über die Jahre.
Ich glaube, man muss dazu auch noch sagen, die Leute stellen sich das so vor, dass man vielleicht so 2 Stündchen in der Woche auf einer Theaterbühne ist.
Ja, es ist ein 60- bis 80-Stunden-Job. Du probst morgens und du spielst abends. Und viele Leute, gerade wenn sie gut und ehrgeizig sind, gerade, das ist auch wichtig zu wissen, junge Leute, die eine Schauspielschule absolviert haben und super motiviert in diesen Beruf starten, die sind ein gefundenes Fressen für alte Theaterbetreiber, die sagen, ja geil, da kommen sie mit ihrem frischen, das frische Fleisch wird da sogar gesagt. Das ist sehr,
war in der Agenturwelt auch so.
Ja, die denken, die haben auch kein schlechtes Gewissen dabei, weil sie sich auch denken, wer so verbraucht wird, wer so die harte Welt dieses Berufs kennenlernt, wird besser und hat hinterher durch diesen Zynismus und so auch mehr Abgründe und mehr Tiefe für die Figuren, die er oder sie spielt. Mhm. Das ist wirklich das Denken bei vielen. Okay, also das sind so Bühnengagen, 1,7 und dann geht's langsam, aber wirklich sehr, sehr langsam aufwärts über die Jahre. Keine Zeit für irgendwas anderes. Du darfst auch noch nicht mal an ganz vielen Theatern, wenn du dort einen Vertrag unterschreibst und dann im Ensemble bist, dann darfst du kaum oder gar nicht drehen noch nebenher. Wenn du mal einen freien Tag hast, dass du dann sagst, da mache ich einen Drehtag. Verbietet es dir unter Umständen dein Intendant, deine Intendantin, weil sie sagen, nee, du hast hier einen Exklusivvertrag, du bist unser Talent und du stellst dich nicht in den Dienst anderer Produktionen.
Exklusivverträge, da können wir mal zur Werbung kommen, ja. Was man so als Schauspieler in der Werbung verdient. Das hat natürlich total damit zu tun, ob man jetzt die Person schon kennt, ob sie ein Gesicht ist, einen Namen hat oder eine relativ unbekannte Persönlichkeit ist. Mhm. Da kriegt man irgendwie am Drehtag vielleicht mal so 500 Euro oder man macht was ein bisschen sogar noch weniger. Das sind so die ganz schlecht bezahlten Werbespots.
Aber das ist jetzt auch was, wo ich den Reflex von vielen kenne, dass sie 500 Euro am Tag rechnen, das mal auf einen Monat hoch. Das sind ja gleich, die rechnen dann auch 30, ne? Nicht nur die Werktage. Das sind ja dann schon gleich 15.000 Euro.
Ja, und das ist halt leider nicht so, weil man kriegt nur ganz selten überhaupt eine Werbung.
Ja.
Dann muss man auch noch damit rechnen, dass man vielleicht exklusiv für diese Werbung gebucht ist.
Ja.
Das heißt dann auch, dass man vielleicht ein halbes Jahr nichts anderes machen kann. Und da fängt es auch schon an, wenn man sagt, so 500 Euro, boah, schon wenig. Das kann man manchmal machen, vor allen Dingen, wenn es jetzt nicht super Aufwendiges ist und kein harter Vertrag dahinter steht. Aber ansonsten würde ich sagen, so ein Durchschnittspreis für jemanden, den man nicht kennt, das ist so 1.500 Euro.
Du bist halt ein kompletter Hybrid als freischaffender Schauspieler, der hier und da und dort mal einen Drehtag annimmt. Denn du bist ja nirgends fest angestellt, aber du bist trotzdem nicht selbstständig. Du arbeitest ja weisungsgebunden. Jeder Steuerberater, jeder Finanzbeamte kotzt, wenn ein freischaffender Schauspieler antanzt. Weil du hast ja teilweise 100 oder mehr verschiedene Arbeitgeber in einem Jahr.
Hm.
Also da kann ich nicht für diesen Beruf werben an der Stelle.
Ich habe ja sehr viel jetzt mit Schauspielern auch zu tun und komme ja eigentlich, sage ich jetzt mal, aus der Kreativbranche, die ja auch sehr wirtschaftlich denkt.
Mhm.
Und da finde ich das immer ganz faszinierend, welchen Hass man auf Schauspieler hat in der Kreativbranche. Nämlich genau deswegen, also wenn du dann junger Art Director bist und du hast Tag und Nacht in der Agentur gearbeitet.
Mhm.
Und da ist es ja so ähnlich wie im Theater. Du wirst halt total verheizt. Ne? Du musst Ideen liefern, du arbeitest von morgens bis spät abends. Auch wenn sich das gerade alles bessert in der Branche. Ich glaube, in der Theaterbranche bestimmt auch. Aber wenn dann plötzlich so ein Schauspieler einfach nur für einen Tag da ist und der wird dann so am Set hofiert. Und du selber hast dir die Idee überlegt und du wirst halt wie Dreck behandelt am Set. Dann regst du dich darüber auf, wenn dann auch noch der Schauspieler am Set jammert.
Ja, es gibt ja auch wirklich viele Schauspieler, Schauspielerinnen, die noch bevor sie wirklich berühmt sind und so, sehr dievenhaftes Verhalten an den Tag legen, weil sie sagen, unabhängig davon, wer mich kennt, ich muss meine Stimme schonen, ich muss meinen Körper schonen. Also dann entsteht so ein Gefühl, ich darf das sagen. Die haben ja alle kein Verständnis für mich. Ja, und es gibt's auch andersrum, dass wirklich kein Verständnis herrscht. Ich habe zum Beispiel mal einen Filmworkshop gemacht, als Student noch, wo der Regiedozent seinen Studentinnen und Studenten, die Regie studiert haben, ja, und mit uns halt Kurzfilmszenen gemacht haben als Übung. Da saßen wir, Schauspieler und Schauspielerinnen, mit in der Klasse zur Vorbereitung und haben gehört, wie er Anekdoten erzählt. Er hat eine Anekdote erzählt von einem alten Schauspieler, mit dem er gearbeitet hat, der irgendwie geweint hat in der Szene, aber etwas hat technisch nicht geklappt. Und dann hat er das ganze Set, alle Leute, hat er fertig gemacht und hat gesagt, ihr wisst gar nicht, was hier gerade Magisches passiert ist. Diese Anekdote erzählt er. Und natürlich haben wir alle 20-Jährigen, die da saßen, Küken sind und so. Wir hatten nicht vor, so zu sein und das ganze Set anzumaulen, weil wir magische Arbeit leisten. Das war nicht der Plan.
Übrigens, jetzt an dieser ganzen Geschichte, die du erzählt hast, ne? Daran kann man doch festhalten, wenn man einen Traum wirklich will, dann schaut man auch gerne sozusagen hinter die Kulissen und spürt, wie beschissen eigentlich auch dieser Traum sein kann. Aber man sagt, okay, nee, ich mache da jetzt mein Ding draus.
Oh, das ist gut. Das ist auch ein bisschen eine Antwort noch auf die Frage von davor mit dem realistisch oder unrealistisch. Das Gefühl, man hätte einen unrealistischen Traum, wird wahrscheinlich kleiner, wenn man sich auch mit den Schattenseiten beschäftigt.
Ja.
Des Traums, den man hat. So wie ich, wenn ich auf den Boottraum schaue und Angst vor Piraten habe. Nein, aber ich glaube schon, dass das gesund ist, sich auch damit zu beschäftigen, was daran alles hässlich sein könnte. Ich möchte das auch nicht durchziehen und hier nur sagen, der Beruf des Schauspielers ist unattraktiv. Aber ich möchte damit anfangen zu sagen, was ihn unattraktiv macht. Du hattest gerade so nebenbei gesagt, dass sich das ja vielleicht in der Schauspielbranche auch langsam ändert mit den Strukturen, wie man miteinander umgeht und so. Ja, tut's, aber erstens langsamer als in fast allen anderen Branchen und zweitens, wir haben noch einen weiteren Weg vor uns als die meisten anderen Branchen, weil das bei uns unfassbar autoritär noch ist. Es ist wirklich, ein Theater ist wie ein feudaler Staat und ein Intendant ist wie ein allmächtiger König, der alles entscheidet.
Ich glaube wirklich, wir müssen mal so eine Sonderfolge dazu machen, weil ich finde das so spannend. Auch ist ja in der Kreativbranche genauso,
ja,
dass man immer denkt, eigentlich müsste das doch die fortschrittlichste Branche sein.
Ja.
Und ich glaube, in manchen Ländern ist das auch so.
Ja.
Aber in Deutschland ist das einfach nicht so.
Wirklich nicht. Kennst du Ingmar Bergman?
Na klar. Und Szenen einer Ehe übrigens, sehr empfehlenswert.
Ja, und er soll mal, als er auf einer Bühne im Theater Regie geführt hat, da soll er mal einen Schauspieler, vielleicht war das sogar Szenen einer Ehe, auf jeden Fall hat er einen Schauspieler hunderte von Malen neu reinkommen lassen in den Raum. Immer wieder raus, nochmal rein, bis der völlig verzweifelt war. Und er hat zunehmend gefragt, warum? Mhm. Und irgendwann hat er gesagt, komm mal her, ich sag dir ins Ohr, warum. Und dann hat er ihn ins Ohr gebissen, hat ihn richtig kräftig reingebissen. Er hat geschrien vor Schmerzen und so und dann hat er gesagt, darum. Also ganz klar einmal markiert, weil ich dich sonst fresse.
Wie irre, oder?
Es ist aber, muss ich wirklich nochmal dazu sagen, es ist nur eine Anekdote. Vielleicht hat das auch nur jemand über ihn erfunden, der ihn nicht mochte. Das kann auch sein.
Ich glaube, die stimmen alle, diese Anekdoten. Guck mal, es gab auch damals Klaus Kinski und so.
Ja.
Jetzt mal ohne Mist, diese Nachkriegsgeneration, die hat ordentlich einen an der Klatsche gehabt.
Ja.
Uiuiui, da sind manche Geschichten dabei, wo ich mir denke, ja, therapiebedürftig.
Das ist auch noch nicht mal ein Shit-Move von dir, zu sagen, dass Leute, die auf Bühnen arbeiten, vielleicht häufig therapiebedürftig sind.
Nee, das ist wirklich etwas, was ich beobachtet habe.
Ja.
Auch in der Kreativbranche.
Und Theater und Therapie haben echt denselben Ursprung.
Mhm.
Katharsis, eine Seelenreinigung, hat miteinander zu tun. Jetzt mache ich mal noch kurz ernst gemeinte, ganz realistische Tipps, wenn man diesen Beruf so schreckliche Seiten wie er hat, so tolle Seiten hat er auch. Das ist wahnsinnig erfüllend, eine Figur live auf einer Bühne zu spielen, sich selber so in den Dienst einer solchen Figur, einer fiktiven Figur zu stellen, die dadurch Realität wird. Und vor allem auch eine Geschichte erzählen und zwar nicht von außen, sondern Teil der Geschichte von innen zu werden und sie von innen mitzugestalten. Das ist total erfüllend. Deswegen wirklich Traumberuf. Kann ich schon verstehen, dass die Frage jetzt auch im Kontext Couple of Dreams kam.
Und ich finde auch, du kriegst ja Applaus für das, was du machst. Also jetzt zum Beispiel in der Kreativbranche hat man so ein Nachwuchsproblem. Super viele wollen einfach gar nicht mehr in irgendwelchen Agenturen arbeiten.
Mhm.
Also ich persönlich kann es total nachvollziehen.
Ja.
Weil es einfach auch oft scheiße ist. Du bist von morgens bis abends mit Arbeit und Druck beschäftigt und dann arbeitest du auf etwas hin und keiner dankt es dir.
Ja.
Keiner sagt, hey, wie geil, dass du das gemacht hast. Nur in den seltensten Fällen kommt das mal vor.
Weißt du, warum das so ist, dieser große Unterschied? Du bist in beiden Berufen kreativ und erzählst eine Geschichte. Trotzdem ist die Wertschätzung, wenn du sagst Applaus, das ist ja das, was sich darin ausdrückt, unterschiedlich. Ich glaube, es hat was mit der Direktheit zu tun. In der Werbung bist du irgendwo hinter einem Schreibtisch und die meisten Leute, die das Ergebnis sehen, selbst wenn es wirklich toll geworden ist und auch noch gut funktioniert und so, die wissen gar nicht, dass es von dir kommt. Die sehen ja nicht dein Gesicht dazu, deinen Namen dazu. Das weiß dann innerhalb der Branche vielleicht ein Bruchteil der Leute. Und du hast einen Namen und du kriegst einen Preis dafür.
Mhm.
Aber wenn du auf einer Bühne stehst und was spielst, dann ist der Kontakt zu den Menschen, die sich's anschauen und die dadurch eventuell sogar lebensverändernde Erlebnisse haben, ganz unmittelbar.
Dieser ganze Preisquatsch.
Mhm.
Also Awardquatsch, den wir ja da in der Werbebranche haben. Ey, das sind solche schlechten Veranstaltungen.
Ja.
Da wirst du ja gar nicht richtig gewürdigt. Das ist ja rein wirtschaftlich nur noch.
Richtig. Da hadere ich manchmal, wenn du sagst, dass der Applaus ja was ganz Tolles ist. Ich fand nämlich den Applaus oft nicht das Allertollste oder Wichtigste.
Aber dieses, jemand kommt nach einer Show zu dir und sagt, hey, toll gemacht oder so, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, nochmal wirklich was ganz anderes.
Aber wenn ich ein Stück selber ganz furchtbar finde und es eigentlich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, doch abgesagt hätte und nicht dabei wäre. Im blödesten Stück wird trotzdem jemand sitzen und sagen, boah, das ist das Tollste, was ich je gesehen habe. Und das relativiert das Ganze.
Aber das ist was anderes, Matthias. Das ist dann dein eigener Anspruch.
Mhm.
Das ist ja mega geil. Wenn du bei irgendeiner Sache mit dabei bist und die Leute kommen trotzdem auf dich zu, dann kannst du derjenige sein, der sich in dieser Rolle gefallen kann. Dass man sagt, ah, oh, jetzt haben sie mich dafür gelobt, aber gut war es nicht. Und das ist ein geiles Gefühl, ja? Das ist ein geiles Gefühl, so zu leiden. Aber wenn du wirklich die ganze Zeit auf eine Sache hinarbeitest und du bist eigentlich stolz darauf, weil du 3 Monate, 4 Monate lang eine Sache gemacht hast, die wirklich hart war und dann kommt keine Sau am Ende zu dir. Und dann hast du einfach das nächste Projekt auf dem Tisch.
Ja,
verstehe. Das ist was anderes.
Verstehe ich. Hast recht. Das ist ein großer Unterschied.
Wollen wir zur nächsten Sprachnachricht?
Ich hatte angekündigt, kurz noch 2 Tipps zu geben, was man wirklich machen kann, wenn man diesen Traumberuf machen möchte. Dann sollte man viel ins Theater gehen und dort sich auch auf die Suche nach passenden Monologen machen. Ich habe damals nämlich bei meinem Vorsprechen noch keine Monologe wirklich gekannt von Figuren, die überhaupt in meinem Alter sind. Ich habe irgendwas aus dem Faust und aus Die Physiker gespielt, weil ich das in der Schule hatte. Das sind alte Männer. Sich ganz gut auskennen, viele Stücke lesen auch, dass man beim Lesen schon eine Fantasie bekommt, wie man das spielen würde, noch bevor man es mal inszeniert gesehen hat, in einem Film oder auf der Bühne. Und ruhig auch Vorbereitung, also Unterricht bei jemandem nehmen, dem man vertraut, den man vielleicht gut findet, den oder die. Ja. Das ist was, was Schauspielschulen manchmal sagen, dass sie das genau nicht möchten. Auf keinen Fall jemanden mit Vorbereitung zum Vorsprechen holen wollen, sondern dass das naiv und aus sich selbst herauskommen soll. Ey, aber die Realität ist, die meisten, die es schaffen, die haben vorher mit irgendwem gearbeitet und sich ein bisschen helfen lassen. Wenn man das nicht übertreibt und jede Geste durchinszeniert, sondern sich einfach gute Tipps holt, ist es das wert, diese Regel an der Stelle zu brechen. Und natürlich, das gilt aber jetzt wieder für alle Träume, die man hat. Hartnäckigkeit. Nicht einmal versuchen und wenn das nicht geklappt hat, dann sagen, ha gut, hat wohl nicht geklappt.
Sondern ich glaube, das ist echt so ein Ding, ne, mit der Hartnäckigkeit, weil das merke ich gerade. Ich frage mich die ganze Zeit, wie das bei der jungen Generation sein wird. Also jetzt die ganz jungen, ne? So Generation Alpha, die sind ja jetzt so dann 14 oder so oder 10. Dadurch, dass die immer alles gerade jetzt haben. Also sie können, wenn sie eine Serie gucken wollen, dann können sie die Serie zu Ende gucken. Mhm. Ja? Wie haben die noch Ausdauer und Hartnäckigkeit? Weil bei uns, wir kennen das so krass aus unserer Kindheit. Wir hatten Langeweile, wir mussten auf Dinge warten. Wir kennen echt eine Zeit vor dem Internet.
Das stimmt.
Und das finde ich immer total spannend, wie sich das jetzt verändern wird, was Träume betrifft und wie man Dinge erreicht. Weil wir haben gelernt, durch harte Arbeit wirst du deine Träume erreichen. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt eher gesagt wird, dadurch, dass du smart um die Ecke denkst, wirst du deinen Traum erreichen. Nichts mehr mit hartnäckiger Arbeit.
War eine Lautverschiebung. Ja. Ist alles gut. Ja, es ist richtig. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass in Zukunft vermutlich Generation Alpha die danach folgende Generation Beta mobben wird. Ihr seid ja nur Betas.
Kann gut sein, ja. Wollen wir die nächste Sprachnachricht?
Lass machen.
Mein Traum, einmal die unternehmerische Größe zu haben, Arouse als Kreativagentur für mein Unternehmen zu buchen.
Sehr guter Traum.
Komm, für ein Zwanni machen wir dir auch ein Logo, Jan. Also von daher.
Für ein Zwanni? Willst du den dann von der künstlichen Intelligenz
den
Job machen lassen?
Mach ich dir schnell fertig für ein Zwanni und dann können wir weiterreden.
Ich mag die Herangehensweise. Ich wünschte, die hätten viel mehr Kunden, die uns anfragen. Dass sie von sich selber auch die Größe verlangen.
Ja, das ist echt schön. Wenn ihr wüsstet, was wir für Anfragen immer bekommen.
Und ich mag da auch die Doppeldeutigkeit des Wortes Größe, weil wir haben ja auch mal Anfragen bekommen von Unternehmen, die man als groß bezeichnen könnte, die aber keine Größe haben. Das finde ich echt schön.
Ja, also wir haben auch Anfragen von Unternehmen bekommen, die wirklich jeder kennt in Deutschland, die so groß sind und die dann sagen, für die erste Runde können wir leider nichts bezahlen. Und von dem man weiß, dass sie gerade in der Pandemie einen unfassbaren Umsatz gemacht haben.
Ja.
Jan, du wirst ein super Unternehmer.
Absolut.
Wir drücken dir die Daumen.
Iris, du hast ja im Vorfeld eine Story gemacht, in der du gesagt hast, dass sich Leute mit einer Sprachnachricht bei mir melden sollen, wenn es nicht um Lebensträume geht. Das ist dein Ding. Sondern wenn es um Nachtträume geht, ne?
Ja, ey, weil ganz ehrlich, diese Nachtträume interessieren mich eigentlich nicht so. Aber ich habe trotzdem welche geschickt bekommen, sogar jede Menge. Soll ich dir meinen Lieblingstraum vorspielen?
Ja, bitte.
Hallo ihr zwei Hübschen, ich erzähle euch jetzt von dem Traum, den ich selber noch nicht so ganz verstanden habe. In dem Traum bin ich der Gärtner von Angela Merkel. Die Hecke muss von ihr erneuert werden auf ihrem Grundstück. Ihr Haus ist ein Wohnwagen. Die Hecke wird erneuert, indem man mit so einer App per Drag and Drop einfach eine neue da drüber zieht und dann ist die neu. Strom muss auch noch verlegt werden zum Wohnwagen, habe ich auch gemacht. Dann kommt ein Mitarbeiter von Angela Merkel zu mir und beschwert sich, ich würde zu viel Geld ausgeben für das Gartenzeugs. Und ich soll mich doch mal anmelden hier in meiner Gärtner-App, damit man auch sieht, dass ich arbeite. Merkels Wohnung war gleichzeitig auch noch ein Walmart. Und da war ich auch noch Verkäufer gleichzeitig. Und da kam eine Frau rein mit einem riesengroßen Afro und die wollte den Film Austin Powers Goldständer kaufen. Den habe ich ihr dann auch noch verkauft. Ich weiß nicht, was ich mir das sagen soll. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Deswegen liebe ich solche Träume auch, Iris.
Das ist richtig gut. Eigentlich müssen wir den nachspielen.
Ja.
Das ist richtig gut.
Lass den nachspielen. Verstehst du denn, warum ich manchmal sage, ey, wir müssen uns auch mit diesen Träumen beschäftigen?
Wir müssen jetzt erstmal eine Traumdeutung machen, ja? Also, was sagt dieser Traum uns? Vor allen Dingen, was ich bezeichnend finde,
ja,
dass er, wenn er schon von Angela Merkel träumt, dass er nur ihr Gärtner ist. Was ist der Gärtner?
Ich glaube als erstes mal, dass Angela Merkel nicht unbedingt für sich selber steht.
Für wen steht sie?
Guck mal, sie lebt in einem Wohnwagen.
Mhm.
Und der ist auch gleichzeitig ein Walmart. Ich glaube, sie steht für sein ganzes Leben. Für die Lebensumstände, in denen der sich gerade befindet.
Dass er im Walmart ist, oder? Ja,
also, dass es
dass vielleicht... er gerne einkaufen geht.
Nein, ich denke eher daran, dass er unter dem Eindruck von Corona, dieses Zurückgezogensein in ganz kleine vier Wände, wie in so einem Wohnwagen. Trotzdem ist er darin aber nicht in Ruhe gelassen. Also er hat da, wie in einem Walmart, seine Waren gebunkert, Klopapier und Nudeln und Dosen und so, das hat er da alles. Er hat immer noch den Zugang dazu, mhm, aber er kann sich nicht ausruhen jetzt.
Mhm.
Sondern er muss die ganze Zeit schuften. Und er tut das, auch hier wieder passend, nicht wie ein Gärtner wirklich mit einer Schere, dass er loszieht, sondern mit Drag and Drop. er sitzt am Computer und macht einfach nur mit Mausklicks und so. So macht er das. Aber das mindert nicht den Stress. Der muss trotzdem die ganze Zeit was tun. Und dann muss er sich auch noch rechtfertigen dafür und anmelden in der App, ob er wirklich arbeitet und den Strom legen und so.
Und dann ist ja auch noch durch die Hecke und durch den Garten ist ja so ein bisschen was über Klimaschutz mit dabei.
Stimmt, eine Hecke ist so ein Schutz, wie so ein Schutzwall um etwas herum.
Und er löst es mit Digitalisierung, das heißt smarte Technologien werden eingesetzt für Klimaschutz.
Dann kommt noch das große Rätsel, die Frau mit dem Afro, die Austin Powers Goldständer
kauft. Da sind wir mal ganz ehrlich, die macht einfach keinen Sinn.
Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht hat jemand von euch, von allen, die zuhören, eine Idee, was das bedeuten könnte. Aber ich würde sagen, das ist das, warum ich auch Nachtträume so liebe, Iris. Weil der kritische Verstand, der Sinn sucht in allem, da komplett überfordert ist. Und da kommen einfach völlig random irgendwelche Sachen. Ich finde das so kreativ.
Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass wenn ich nachts träume, dass ich dann tatsächlich woanders lebe. Also, dass das ein Paralleluniversum ist und dass ich dann jede Nacht praktisch in irgendeinem anderen Leben drin stecke.
Ja, aber guck mal, ein bisschen ist das doch sogar so. Dein Körper ist ja gelähmt, während du träumst. Nur deine Augen können sich noch tatsächlich bewegen. Der Rest ist aber so, dass dein Gehirn dir das Gefühl gibt, ein Raumgefühl und ein Bewegungsgefühl, motorische Vorgänge. Du tust ja wirklich was. Du bewegst dich ja wirklich. Du kannst rennen. Du kannst Dinge anfassen. Du kriegst auch Feedback zurück, wie sich das anfühlt, wie Dinge riechen, wie sie. Du hörst Menschen sprechen. Das produziert alles dein eigenes Gehirn. Aber trotzdem bist du überrascht. Du weißt nicht, was sie als nächstes sagen werden. Natürlich ist das dann wirklich so, dass du in einer Welt bist, in einer parallelen Welt, die aber, während du das träumst, ganz real ist. Die findet halt in deinem Gehirn statt, aber wo findet die echte Welt statt? Auch in deinem Gehirn.
Es gibt auch diese Black Mirror-Folge, wo dieses eine lesbische Pärchen sich nach dem Tod dann trifft. Also die sind beide so im Altenheim.
Ja, ja.
Ich habe diese Folge geliebt.
Ja.
Weil die so viel Hoffnung gegeben hat, dass du eigentlich nur, damit du irgendwie mit deinem Gehirn noch irgendwo angeschaltet bist, dass du eigentlich dann das Leben führen kannst, was du in deinem echten Leben nicht führen konntest.
Stimmt. Ich glaube auch, das ist eine der ganz wenigen Black Mirror-Folgen, die kein total dystopisches Ende hatten. Ne?
Mhm.
Hattest du wiederkehrende Träume als Kind?
Ach, bis heute. Ich sterbe permanent in den Träumen und Leute sterben. Also das habe ich sehr, sehr oft. Fliegen hatte ich nur einmal.
Oh, das ist voll traurig, dass du das nur einmal hattest.
Ja, ich fliege nie in den Träumen. Ich habe sehr realistische Träume.
Naja, ich habe auch realistische und kann fliegen trotzdem.
Aber ich hab auch nicht solche Science-Fiction-Träume oder so, ne, wo so völlig abgefahrene Sachen passieren. Das habe ich nie. Und was ich auch immer habe, dass ich in einer Wohnung bin und dann sind da plötzlich viel mehr Zimmer. Boah, durch diese Tür bin ich ja noch nie gegangen. Und dann sind hinter der Tür sind noch total viele Wege und das entdecke ich dann alles.
Krass, da habe ich ewig nicht mehr dran gedacht. Dadurch, dass du das gerade erzählst, fällt es mir ein, dass ich auch oft solche Träume hatte. Träume, in denen man genau das, was du da sagst, dieses Wow, das habe ich ja noch nie entdeckt. Mhm. Aber es fühlt sich total realistisch an, dass das immer schon da war und man es nur noch nicht geöffnet hat. Ne?
Also wenn jetzt irgendein Psychologe, Traumdeuter zuhört, ich würde gerne wissen, was bedeutet das, wenn Menschen permanent sterben in meinen Träumen und ich auch. Und wenn ich neue Dinge entdecke, also wenn ich in einer Wohnung bin und da sind plötzlich neue Zimmer.
Man sagt ja, wenn man selber stirbt im Traum, dass das dann ein Neuanfang ist, dass man gerade...
Da haben wir aber ganz schön viele Neuanfänge.
Ja, hast du ja auch wirklich. Und Neues zu entdecken, das passt ja komplett dazu, dass du neue Seiten an dir oder am Leben oder was auch immer an der Welt.
Ich glaube einfach, entdeckst. Das ist der Berliner Wohnungsmarkt, der sich da in meinem Traum widerspiegelt. Ja, dass das ich stimmt. Die ganze Zeit denke, Mensch, ich hätte gerne mal eine größere Wohnung.
Das ist ein Wunschtraum.
Ja, und das ist einfach hier nicht machbar.
Hast du manchmal luzide Träume? Also für alle, denen das vielleicht kein Begriff ist, ein Traum, in dem man sich währenddessen bewusst ist, dass man gerade träumt. Und
ja, oft.
Auch, ja?
Mhm.
Was tust du dann, wenn du das merkst?
Und dann versuche ich den Traum zu lenken im Traum, wo ich hin möchte. Und dann versuche ich den immer positiv zu lenken. Und manchmal mache ich das auch so, dass wenn ich einschlafe, dass ich schon weiß, wenn ich über bestimmte Sachen nachdenke, dann werde ich dann davon träumen.
Das habe ich auch oft. Man kann trainieren, dass man luzide träumt, dass man wirklich steuert, weil man merkt, das ist gerade ein Traum und so. Es ist ja herrlich, du kannst da ja wirklich alles drin machen.
Mhm.
Und ich glaube, dass ich da sehr, sehr schnell, dass das funktioniert, weil ich habe mich jetzt in der Vorbereitung der Folge nochmal mit luziden Träumen beschäftigt und habe gelesen, dass das beste Training ist, das man machen kann, dass man sich ganz oft in Stresssituationen, eigentlich immer, aber besonders in Stresssituationen zwischendurch fragen soll, träume ich gerade oder bin ich wach? Weil man das dann zur Gewohnheit macht und im Traum auch anfängt, das zu tun und vor allem, weil man im Traum seltenst keinen Stress hat. Bist der Gärtner von Angela Merkel. Du betreibst gleichzeitig einen Walmart. Du musst die Hecke erneuern. Du musst Strom legen. Das ist Stress. Natürlich ist es dann praktisch, sich währenddessen kurz zu fragen, träume ich oder bin ich wach? Heute Nacht hatte ich das dann, weil ich gestern darüber gelesen habe. Da hatte ich einen Traum, der ist nicht spektakulär, lohnt sich nicht zu erzählen, aber er wurde schnell komisch, weil eine Person, die ich kenne, plötzlich doppelt aufgetaucht ist, als hätte sie immer schon einen Zwillingsbruder. Und als ich das gesehen habe, habe ich wirklich sofort gedacht, ist es gerade ein Traum oder ist es echt? Und wenn man das trainiert, dann wird man besser darin, dass man den Traum dann festhält, dass er trotzdem weitergeht, obwohl man sich gerade bewusst wird, das ist wahrscheinlich ein Traum.
Mhm.
Und das ist mega. Das macht so Spaß, weil man dann zum Beispiel fliegen kann.
Ich muss jetzt luzide Träume lernen.
Ja, das lohnt sich. Was man übrigens machen kann, um sich besser an seine Träume zu erinnern, um davon noch erzählen zu können, ist einfach Vitamin B6. Wenn man davon viel hat, dann kann man sich beim Aufwachen besser daran erinnern, was man geträumt hat.
Hi Iris und Matthias, ich bin Larissa und mein Traum ist es, dass ich eine Ausbildung machen kann. Ich bin jetzt 23, habe zwei wunderbare Kinder, bin aber psychisch krank und schaffe es leider nicht, eine Ausbildung hinzukriegen. Meine Ausbildung, die ich angefangen hatte, habe ich abgebrochen aufgrund meiner psychischen Erkrankungen. Und ja, mein Traum ist es tatsächlich, eine Ausbildung zu beenden.
Wir haben jetzt die Sprachnachricht auch mit reingenommen, obwohl wir natürlich nicht sagen können, mach doch einfach dies und das und dann hast du es. Aber wir haben sie reingenommen, weil vielleicht etwas klappt, was wir schon mal jetzt gemacht haben, nämlich dieses Community-Ding, das Vernetzen. Also wir wissen ja jetzt noch nicht genau, was es eigentlich für psychische Erkrankungen sind. Mein Kenntnisstand ist, dass es sehr viele gibt, die einfach nicht heilbar sind und schwierig sind. Aber vielleicht weiß von euch, die zuhören, ja jemand etwas. Vielleicht gibt es ja Ausbildungen, die wirklich gut geeignet sind für Menschen, die in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung haben, psychische Erkrankungen haben.
Es hat wirklich in der letzten Folge Struggles voll gut geklappt. Da hatte ich ja die Sprachnachricht von dem einem Mädchen vorgespielt, ja, die in der Schule war und
mit Essstörungen zu kämpfen
hat. Und dann haben sich ein paar bei mir gemeldet,
ja,
und ich habe die miteinander vernetzt. Und die waren von beiden Seiten sehr dankbar und haben sich sehr gefreut über den Austausch und haben dann auch gesagt, wow, hat echt gut getan, dass ich mal jemanden kennenlerne. Und vielleicht kann man da wieder nochmal sagen, hey, vielleicht können sich da Leute vernetzen oder wie du schon sagst, vielleicht gibt es irgendwie eine Ausbildungsstätte oder sowas.
Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr, dass das klappt.
Ein Traum ist natürlich, den Horizont so breit wie möglich zu erweitern. Das heißt, so viel wie möglich bereisen, so viele Menschen wie möglich kennenzulernen, so viele Eindrücke wie möglich mitzunehmen.
Ey, das ist exakt mein Traum.
Ja.
Genau das, den Horizont immer erweitern. Ich finde es so krass, dass man jetzt vor 5 Jahren und jetzt, mein Gehirn funktioniert ja komplett anders.
Mhm.
Und ich weiß einfach, wie viel ich nicht weiß und wie viel ich nicht kenne. Und ich freue mich so darauf, das alles zu entdecken und immer wieder alles weiter zu erweitern.
Mhm.
Hast du das auch?
Ja, total. Ich merke, dass ich rückblickend so meine erste Lebenshälfte aus verschiedenen Gründen für meinen heutigen Geschmack viel zu introvertiert und schüchtern war. Ich war ja zum Beispiel, wenn ich in Irland oder in Amerika war oder so, da habe ich ja neue Leute kennengelernt, da habe ich ja meinen Horizont erweitert. Aber heute denke ich mir, ich hätte noch viel mehr machen, ich hätte viel andere Fragen stellen können. Ich hätte auch selber Impulse setzen können und sagen können, lass uns mal losziehen und noch was entdecken, was auch du noch nicht kennst, statt dass du mir immer nur was zeigst, was du schon kennst und so. Das habe ich einfach nicht so gemacht. Und heute würde ich das so machen.
Ich kenne ja so viele Leute inzwischen, die ja genau das gemacht haben wie du, dass sie mal ein Jahr in Irland waren oder in Amerika und so. Und ich habe das ja nie machen können.
Ja.
Das war bei mir einfach nicht möglich. Und ich merke richtig, wie ich jetzt 35 Jahre alt bin und
dich danach sehnst, ne?
Und wie. Und ich glaube, dass ich auch dadurch so einen Lebenshunger habe, weil ich merke, dass ich das früher einfach nicht machen konnte.
Das ist übrigens eins meiner stärksten Bedürfnisse, die ich dir gegenüber habe, dich mitzunehmen. Dir zum Beispiel zu zeigen, wo ich war in den USA oder in Irland oder so.
Ich fand es auch voll toll, als wir in New York waren.
Ja.
Das war für mich ganz faszinierend, einen ganz anderen Matthias zu sehen. Du bist der New Yorker Matthias ist wirklich ein junger Tom Hanks. Und der deutsche Matthias ist halt eher...
Die Beta-Version.
Ja, das ist die Beta-Version, der Payback-Punkte sammelt und gerne Müll drin. Und in New York warst du voll der Draufgänger. Das war richtig witzig zu sehen.
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn ich mal länger mit dir in New York wäre, dass ich nicht anfangen würde mit Coupons. Das ist voll das Ding in den USA.
Ja, Matthias wäre Extreme Couponing, ja. Du hättest dann auch, das habe ich doch mal bei TLC oder so gesehen, die haben dann so einen richtigen Ordner voll mit diesen Coupons.
Genau.
Ey, das wäre so dein Ding.
Moment, bevor wir das hier so sagen, ne, und unkommentiert stehen lassen. Wir haben doch zum Beispiel von mir erzählt, in der Losers-Folge habe ich doch erzählt, dass ich Nüsse dabei habe, um Krähen zu füttern. Ja. Weißt du, unter wie vielen Krähen-Videos auf TikTok ich jetzt schon verlinkt wurde? Oh. Die Leute nehmen das total ernst. Die glauben jetzt, ich wäre hier so ein Coupon-Payback. Typ,
der Typ, der in seiner Freizeit, du lebst in Amerika,
ja,
machst Extreme Couponing und dann hast du Krähen als Freunde. Das sind deine einzigen Freunde, die du hast.
Und ich trage statt Klamotten einfach irgendwelche Müllsäcke mit Löchern drin. Entschuldige mal, Iris, das bin ich aber nicht.
Oh, das ist
das
so witzig.
Das darf nicht unkommentiert hier stehen bleiben. Das ist echt nicht meine Identität. Bitte schickt mir nicht Spartipps und Payback-Tipps.
Ey, aber ihr könnt mich unter Vogelvideos verlinken. Ich liebe Vögel.
Ja, gut.
Also wenn ihr Katzen, Vögel und Waschbären, bin ich dabei.
Okay, ich muss auch sagen, die Krähen-Videos, unter denen ich verlinkt wurde, haben mir gefallen.
Ja.
Aber Payback-Videos werden mir nicht gefallen, lasst es.
Wollen wir uns gegenseitig unsere Träume erzählen und daraus das Outro machen?
Okay, mit einer schönen Traummusik. Fang du an.
In ein paar Jahren leben wir nicht nur in Berlin, wir haben noch eine Zweigstelle. Und zwar Arouse New York.
Den Traum teile ich komplett. Okay, ich habe einen Traum, der noch vorher passieren soll. Nur Berlin. Ich träume von einer großen Wohnung, wo wir Wohnen und Arbeiten kombinieren können, weil die so groß ist, mit Blick über Berlin, am liebsten rundum, mit Dachterrasse, mit einer Sauna im Bad.
Ich glaube, das werden wir uns wirklich nicht leisten können, Matthias. Berlin hat andere Preise bekommen.
Deswegen ist es ja auch Couple of Dreams.
Ich träume davon, Käse wieder essen zu können, ohne jemals Bauchschmerzen danach zu haben. Nudelauflauf. Ich esse ja keine Schokolade mehr und keinen Käse mehr. Und mir geht's so gut wie noch nie. Aber es ist so traurig.
Ja.
Ein trauriges Leben.
Ich habe den Traum, mit dir zusammen ein tolles Buch zu schreiben.
Oh ja.
Rauszubringen.
Ja. Das würde ich auch total gerne mit dir zusammen machen. Ich träume von einer Show.
Oh ja.
Also sowas, weiß ich nicht, so auf YouTube oder Twitch oder so, dass wir das irgendwie schaffen, trotz der Agentur, dass wir eine Show machen können.
Ja.
Und weil der Podcast macht schon so viel Spaß. Und stell dir vor, jetzt wäre alles noch auf einer Bildebene.
Ja.
Und dass man da coole Sachen machen könnte. Ich habe so viele Ideen. Ich habe ein ganzes Dokument, wo die ganzen Ideen drin sind, die ich mal machen möchte.
Da habe ich auch eins. Ich guck mal kurz rein. Vielleicht finde ich da noch einen Traum. Ja, ich habe da gerade gefunden, da stehen noch 3 Film- oder Serienideen, die ich nach wie vor wirklich gut finde und gerne machen will. Ich kann natürlich jetzt nicht erzählen, was es ist, sonst setzt das vielleicht irgendjemand anderes um. Aber ich träume davon, die noch in diesem Leben umzusetzen.
Ja, die sind auch richtig toll. Ich habe auch noch einen.
Ja.
Ganz oft, wenn ich durch die Berliner Straßen gehe, sehe ich Szenen und Situationen, wo ich versuche, irgendjemandem zu helfen, weil er zum Beispiel auf der Straße lebt oder weil man gerade einfach merkt, dem geht's gar nicht gut. Und ich merke, dass ich komplett überfordert bin. Nicht, weil ich nicht helfen will, sondern weil man einfach auch nicht weiß, was man genau jetzt tun soll.
Ja, oder wenn du drüber nachdenkst, der Umfang dessen, was du tun müsstest, um wirklich fundamental zu helfen.
Genau. Und dann geht man einfach nur daran vorbei.
Ja.
Und das ist schlimm. Und ich habe mir überlegt, ich hätte so gern sowas wie Straßenpsychologen. Psychologen, die durch die Straßen ziehen und dann, wenn sie genau so einen Fall sehen, helfen können.
Ja.
Die dafür eingesetzt werden, bezahlt werden, dass es so ein Job ist. Und die können Leuten helfen, die gerade voller Verzweiflung irgendwo draußen sind.
So, und daraus stellt sich ja dann auch die Frage, wie soll man das bezahlen? Und das wäre noch ein letzter Traum, den ich habe, dass wir uns als Gesellschaft entscheiden, Geld dafür zu investieren, Berufe zu bezahlen, zum Beispiel bei Pflege wird es ja gerade investiert, die Löhne da anzuheben. Aber auch sowas, wie du gerade vorgeschlagen hast, dass sowas wirklich eingerichtet wird bei uns in der Gesellschaft.
Ja. Macht's gut.
Träumt was Schönes.